Große Fragen. Frage Nummer 88. Die Welt ist ungerecht. Kann ich sie gerechter machen?
Auf jeden Fall. Vielleicht ist es nicht möglich, die ganze große Welt zu verändern und gerechter zu machen. Aber die eigene, die kleine Welt, die ganz sicher. Zum Beispiel, indem wir uns bewusst sind, wie viel Entscheidungsmacht wir besitzen. Sie ist von Mensch zu Mensch verschieden und kann sich auch im Lauf des Lebens verändern. Die Chefin einer Organisation hat mehr Entscheidungsmacht als die Putzkraft einer Organisation. Dann ist zum Beispiel die Chefin gefragt, sich für mehr Gerechtigkeit einzusetzen. Sie könnte die Putzkraft zum Beispiel wesentlich besser bezahlen und auf Chefinnen-Treffen eine Mehr-Entscheidungsmacht-für-Putzkräfte-Bewegung starten. Wenn man weder die Putzkraft noch die Chefin ist, könnte man zur Putzkraft genauso freundlich sein wie zur Chefin und sich in Meetings dafür aussprechen, Putzkräfte besser zu bezahlen. Man könnte Verbündete finden für diese Forderung, sodass die Chefin keine andere Wahl hat, als die Putzkraft besser zu bezahlen. Ganz insgesamt kann man sich als Mensch mit Privilegien ein bisschen zurückhalten. Überlegen, ob man hier jetzt wirklich was sagen muss oder ob vielleicht jemand anders mal sprechen sollte. Man kann mal die Klappe halten und anderen zuhören. Man kann seinen Kindern vorleben, dass man auch nicht perfekt ist. Ich glaube, das hilft ganz viel.
Frage Nummer 89. Wie geht Hoffnung?
Hoffnung geht schlecht alleine. Man muss schon ein sehr positiver Mensch sein, um allein im Kämmerlein zu sitzen und Hoffnung zu haben. Hoffnung geht leichter mit anderen Menschen. Hoffnung geht leichter, wenn man merkt, dass man nicht allein ist. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte mal in einem Interview, Hoffnung wird gemacht. Das ist vielleicht der Schlüssel. Hoffnung kommt nicht zu uns, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und die Nachrichten verfolgen. Hoffnung kommt aber vielleicht, wenn wir zusammen mit unseren Kindern oder FreundInnen Schilder für eine Demo basteln und dann gemeinsam zur Demo gehen und sehen, ich bin nicht allein mit dem Wunsch für eine bessere Welt.
Frage Nummer 90. Wann sollte man mit dem Rauchen aufhören?
Vor allem sollte man nicht damit anfangen, aber dieser schlecht schmeckende Drops scheint ja gelutscht zu sein. Bei mir war er das leider auch schon in der 4. Klasse. Igitt. Ich hoffe wirklich, dass das heute anders ist und Rauchen verpönter, vor allem bei Kindern in der 4. Klasse. Sollte man irgendwann mit dieser bescheuertsten Droge von allen angefangen haben, bescheuert, weil man ja nicht mal einen Rausch davon hat und stattdessen Mundgeruch, sollte man so schnell wie möglich damit aufhören, allerspätestens mit 30. Dann hat man im besten Fall noch einige schöne Jahre vor sich, ohne Mundgeruch, mit gesünderem Zahnfleisch, mit weniger Falten um den Mund herum, mit guter Haut und ein bisschen mehr Geld. Und wenn man es nicht für sich selbst tut, dann vielleicht für die anderen? Es gibt wenig Ekligeres, als durch die Rauchwolke einer fremden Person zu gehen, die oft aus Rauch und Mundgeruch besteht. Danach stinkt man selbst wie eine Raucherin, wenigstens für ein paar quälende Minuten. Oder beim Warten auf den Bus, wenn der Wind ungünstig steht. Rauchen ist Belästigung. Es sollte Gesetze dagegen geben. Es sollte überall verboten sein, wo mehr als ein Mensch im Umkreis von einem Kilometer ist. Oder zwei.
Frage Nummer 91. Ist es feministisch, Botox zu nutzen?
Der Frage liegt ein Gedanke zugrunde, den ich für falsch halte. Der Gedanke, wir könnten ein feministisches Leben in einer nicht-feministischen Welt leben. Leben wir nicht und können wir nicht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht bemühen sollten, so feministisch wie möglich zu leben. Dabei sollte uns aber klar sein, dass wir bestimmte Entscheidungen nur treffen können, wenn wir privilegiert sind. Die alleinerziehende Mutter, die 3 Jobs hat, um ihre 3 Kinder durchzubringen, hat andere Sorgen als die Frage, ob Botox feministisch ist. Und hier kommen 2 Probleme von sogenannten Schönheitseingriffen zusammen. Soziale Ungerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit. Denn Botox in der Stirn und wo auch immer, das können sich nicht alle leisten. Normschön altern können sich nicht alle leisten. Solche Fragen zu stellen, können sich nicht alle leisten. Dem Wunsch, dem normschönen Bild zu entsprechen, können sich nur sehr, sehr wenige Menschen entziehen. Sicher gibt es Menschen, die sich für ein anderes Bild entscheiden und auf die Mehrheitsmeinung scheißen, aber ich bin überzeugt, es sind nur sehr, sehr wenige. Die meisten schauen nach links und rechts, werden mit einem weißen, dünnen und glatten Schönheitsideal sozialisiert. Einem, das suggeriert, es wäre einfach Glück, wie Menschen aussehen. Ein bisschen ist das auch so, aber ein größeres bisschen nicht. So sagt zum Beispiel Anna Maria Fercici in einem Instagram-Video zu ihrem makellosen Aussehen: Ich habe einen Personal Trainer, ich habe einen Schönheitschirurgen, ich habe Extensions. Haben viele andere auch, aber die sagen das gar nicht. Wir haben halt Glück, dass wir das Geld haben, aber dann musst du auch dazu stehen. Feministisch wäre aus meiner Sicht, dass alle Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen könnten. Aktuell ist das nicht der Fall, denn einige Menschen haben die Ressourcen, Entscheidungen zu treffen, und andere nicht. Und manche treffen sie und tun dann so, als würden sie einfach nur viel Wasser trinken. Nicht zu den eigenen Privilegien zu stehen, das ist definitiv nicht feministisch. Statt über Botox im Zusammenhang mit Feminismus zu diskutieren, sollten wir lieber über den Zusammenhang der Klimakrise mit den CO2-Emissionen von Superreichen sprechen. Botox macht unsere Welt nicht feministischer oder unfeministischer. Die CO2-Emissionen der Superreichen aber erhitzen unser Klima. Die Diskussion über Botox und Feminismus lenkt von den wichtigen Fragen ab. Wichtige Fragen, nur damit wir sie nicht vergessen: Erstens, wie können wir Armut schnellstmöglich abschaffen? Zweitens, wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen die gleiche Chance auf ein gutes Leben bekommen? Drittens, wie können wir die Klimakrise aufhalten? Wenn wir die Antworten haben und umsetzen, dann können wir anschließend gern über Botox im Zusammenhang mit Feminismus diskutieren.
Frage Nummer 92. Pfeifen oder singen?
Auf jeden Fall singen. Gibt es was Nervigeres als Menschen, die pfeifen? Menschen meint hier übrigens Männer. Beobachten Sie das mal im Alltag. Wenn Menschen pfeifen, sind es eigentlich immer Männer. Gleiches gilt für Rotz auf den Boden spucken. Ich finde Pfeifen immer nervig und singen nur sehr selten. Singen ist eigentlich fast immer schön und ich gehe mit beim Lied: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Also vor allem mit dem ersten Teil gehe ich mit, denn leider haben auch böse Menschen Lieder, wie man zum Beispiel an Nazis sieht. Noch ein Grund mehr, die schönen Lieder zu singen. Ganz laut. Sodass wir die Nazis irgendwann nicht mehr hören müssen.
Frage Nummer 93. Geld oder Liebe?
Ohne Geld ist alles nichts. Ob ohne Liebe alles nichts ist? Vielleicht, aber da bin ich nicht ganz sicher. Erstmal zur Begriffserklärung, was Liebe eigentlich ist und was Geld eigentlich ist. Geld ist ein Tauschmittel, eine Sprache, die wir schon früh verstehen. Ich gebe dir Geld und bekomme etwas dafür. Bei der Liebe ist das nicht ganz so einfach. Wenn ich dir Liebe gebe, bekomme ich nicht zwangsläufig Liebe zurück. Liebe ist, würde ich sagen, ein gutes Gefühl. Für einen Menschen oder eine Sache oder einen Ort oder ein Tier oder von mir aus auch eine Pflanze. Ohne Geld ist es schwieriger zu lieben und zu leben. Ohne Geld wird Liebe komplizierter. Ohne Geld kann man schlecht leben. Ohne Liebe kann man auch schlechter leben als mit, aber ich würde sagen, dass der Unterschied nicht ganz so existenziell ist wie beim Geld. Vorausgesetzt, man hat ein bisschen Zuneigung im Leben, die halte ich schon für wichtig. Kein Kind kann gut groß werden, wenn es keine Zuneigung, zum Beispiel in Form von körperlicher Zuwendung, bekommt. Genauso wenig kann ein Kind gut groß werden, wenn es kein Geld für die grundlegenden Bedürfnisse hat. Hoffen wir also, dass wir uns nicht entscheiden müssen.
Frage Nummer 94. Wie überbringt man schlechte Nachrichten?
Bewährt hat sich die Sandwich-Methode. Also eine schlechte Nachricht verpacken zwischen zwei guten Nachrichten. Zum Beispiel: Oh, schönes Kleid. Leider muss ich Sie aus Ihrer Wohnung rauswerfen. Ihr Lippenstift steht Ihnen aber gut. So in der Art. Man könnte bei der schlechten Nachricht vielleicht auch nuscheln oder unter einen Tisch kriechen. Insgesamt, denke ich, gilt für schlechte Nachrichten, was auch für andere Sachen gilt, raus, was keine Miete zahlt. Also zum Beispiel beim Übergeben, wenn es einer koderig ist. Dann muss raus, was keine Miete zahlt. In Mietangelegenheiten würde ich diese Redewendung aber lieber nicht anwenden. Da finde ich die Häuser denen, die drin wohnen, besser. Aber zurück zu den schlechten Nachrichten. Meine Tochter erzählte mir, man könne das auch als Job machen. Also ich ganz sicher nicht, nur Mann. Ich bin wirklich nicht geeignet, schlechte Nachrichten zu überbringen. Das ist einer der Gründe, aus denen ich nie wieder in einer sogenannten Führungsposition arbeiten möchte. Bevor ich eine Kündigung ausspreche, möchte ich lieber selbst gekündigt werden. Die Information meiner Tochter aus den weiten TikToks ließ sich auch nach sorgfältiger Recherche nicht belegen, ich finde die Idee aber sehr plausibel. Eine Person, die man für die Überbringung schlechter Nachrichten engagieren kann. Sie würde durch mich sehr reich werden. Und wir könnten uns dafür alle ein bisschen Ghosting sparen.
Frage Nummer 95. Ab wann ist man zu alt zum Raven?
Ich musste gerade erst mal googeln, was Raven bedeutet. Nein, Spaß. Aber für alle, denen es wenig sagt, habe ich ChatGPT befragt. ChatGPT sagt, ein Rave ist eine Art von Tanzparty, die oft elektronische Musik beinhaltet. Raves sind bekannt für intensive Lichtshows, große Menschenmengen und das Feiern bis in die frühen Morgenstunden. Nach dieser Definition war ich schon mit 20 zu alt für Raves. Gemacht habe ich es trotzdem, aber gut getan haben mir diese Nächte nicht. Und vielleicht ist genau das Positive am Älterwerden, dass wir herausfinden, was uns gut tut. Und dann vielleicht sogar, dass wir eher die Dinge tun, die uns gut tun und weniger die, die uns nicht so gut tun. Ich tanze unheimlich gern, weniger zu elektronischer Musik, lieber zu Hip-Hop und Soul. Dafür brauche ich nicht unbedingt eine Lichtshow und eine große Menschenmenge, sondern eigentlich nur meinen Plattenspieler und mein Wohnzimmer. Für Wohnzimmer-Raves ist man also nie zu alt.
Frage Nummer 96. Wie bleibt man stehen, wenn ein Sturm kommt?
Muss man das? Ich kenne mich mit Stürmen nicht so gut aus, zum Glück. Nur mit Stürmen des Lebens. Ja, diesen Satz sage ich jetzt wirklich so. Und bei diesen Stürmen des Lebens, ja, ich würde mich bereit erklären, eine Telenovela namens Sturm des Lebens zu schreiben, aber nur unter anderem Namen. Da würde ich sagen, macht es wenig Sinn, vor dem Sturm zu fliehen oder stehen zu bleiben. Ich würde eher reinspringen, denn er kommt ja sowieso. Dann vielleicht lieber mittendrin sein und mit dem Wind mitfliegen. Alles mitnehmen und schauen, welche Perspektive sich ergibt.
Frage Nummer 97. Aldi oder Lidl?
Diese Frage beantworte ich ausschließlich als Käuferin. Nicht als Journalistin, die sich mit Arbeitsbedingungen beschäftigt. Nicht als Journalistin, die sich mit Verteilungsungerechtigkeiten beschäftigt, denn dann müsste ich an dieser Stelle sagen, dass die Besitzer von Aldi und Lidl so schweinereich sind, dass es verboten werden sollte. Ich beantworte die Frage also ausschließlich als Käuferin. Aldi. Wegen der besseren Süßigkeiten, was eigentlich komisch ist, weil ich viel lieber Herzhaftes esse als Süßes. Aber wenn süß, dann bitte mit Zartbitterschokolade. Und da hat Aldi die besseren Produkte. Ich habe bei Aldi zum Beispiel meine liebsten Mikado-Stäbchen zum Essen, ich hoffe, die heißen so, entdeckt. Keine schmecken besser als die von Aldi. Allerdings habe ich noch einen Geheimfavoriten, Netto. Da finde ich die Einrichtung oft lieblos, aber auch hier, der Süßkram macht's. Bei Netto gibt es meine liebsten Lieblingskekse der Welt, Schokokränze. Mürbeteiggebäck mit 21% Schokolade. Wichtig, es ist die lilafarbene Verpackung, nicht die mintfarbene. Da sind Kaffeekränze mit 22% Schokolade drin. Und obwohl sich 22% Schokolade besser anhören als 21% Schokolade, möchte ich ausdrücklich die Schokokränze empfehlen. Falls die Besitzer von Aldi oder Lidl hier mithören, tax the rich.
Frage Nummer 98. Warum ist der Tag nach einem richtig guten Tag meistens richtig beschissen?
Kreislauf des Lebens nennt man das. Er resultiert daraus, dass es unmenschlich wäre, immer nur gute Tage zu haben. Nicht nur unmenschlich, sondern auch unsympathisch. Wer will schon mit einer Person befreundet sein, die den Tag morgens mit einem sonnigen WhatsApp-GIF beginnt und abends schreibt, wie super heute wieder alles war? Und das jeden Tag. Mich gruselt es davor mehr als vor einer Geisterbahn.
Frage Nummer 99. Wie geht ein gutes Leben?
Das ist ja vielleicht die Frage aller Fragen. Also kommt hier jetzt die Antwort aller Antworten. Ich bemühe mich jedenfalls und vielleicht ist das auch schon die kurze Antwort auf diese Frage. In meinem Berliner Kiez gibt es ein Büro im Erdgeschoss mit bodentiefen Fenstern. Ich komme oft daran vorbei. Die Menschen im Büro lassen sich beim Arbeiten zuschauen. Hinter den arbeitenden Menschen hängen Plakate. Auf einem steht: Wie möchte ich gewesen sein? Diese Frage finde ich wichtig für ein gutes Leben. Abgesehen von Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken, Wohnen, Geld, wenig Schmerzen und Liebe, finde ich wichtig, was wir hinterlassen. Damit meine ich keine großen Kunstwerke oder Denkmäler, sondern Spuren im Leben anderer Menschen und in der Welt. Wie wird man uns im Gedächtnis behalten? Ich wünsche mir, dass Menschen lachen können, wenn sie an mich denken. Also jetzt nicht so ein Lachen, mit dem sie sich über mich lustig machen. Haha, diese Mareike Kaiser, die war immer so peinlich. So eher nicht. Aber vielleicht ein Lächeln beim Gedanken zum Beispiel an dieses Buch? Das wäre schön. Oder ein kleines Lachen bei der Erinnerung an eine Sprachnachricht von mir, in der ich erzähle, wie ich versuchte, einen Body wieder zuzuknöpfen, der mir aufgegangen war. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, das auf der Rückbank eines Carsharing-Autos zu machen. Das Auto hatte aber ein sehr helles Innenlicht, das nur ausging, wenn man alle Türen zumachte. Draußen war Dämmerung, also besser ohne Licht im Auto. Das Zuknöpfen hatte geklappt und ich wollte aussteigen, aber das ging nicht, denn das Auto hatte hinten eine Kindersicherung. Also musste ich von hinten nach vorne und ich bin ja ziemlich groß und das Auto war relativ klein. Ich habe also den Beifahrersitz ganz weit nach hinten gekurbelt, um mich nach vorne zu winden und während mein Po sich auf den Beifahrersitz quetschte, machte es plopp und der Body war wieder offen. Vielleicht erinnern sich meine FreundInnen an solche Geschichten und lachen dann. Das wäre doch schön. Dann kann mein Leben nicht so schlecht gewesen sein.
Frage Nummer 100. Was macht man, wenn man keine Fragen mehr hat?
Sich freuen. Für mich ist die Vorstellung, keine Fragen mehr zu haben, wunderschön. Ist es dann nicht ziemlich ruhig im Kopf? Stelle ich mir vor wie eine große grüne Wiese mit einem Baum. Man kann sich drunter legen, die Decke liegt natürlich schon bereit. Man liegt da und schaut durch die Blätter in den Himmel und beobachtet Wolken. So stelle ich es mir vor, wenn man keine Fragen mehr hat. In meinem Kopf sieht es leider fast immer anders aus. Da rattert es die ganze Zeit. Ist das die Decke, die so kratzt? Warum blendet mich das Sonnenlicht denn jetzt so? Sollte ich mich lieber anders herumlegen? Was für ein Baum ist das nochmal? Warum kenne ich mich bloß so schlecht mit Baumsorten aus? Hatte mein Vater doch recht, dass wir mehr an die frische Luft gehen sollten? Würde ich dann Baumarten besser bestimmen können? Hätte ich Floristin werden sollen, weil ich Blumen so gerne mag? Und wenn ich Blumen so gerne mag, warum kann ich mir ihre Namen nicht merken? Aber gut, ich halte es dann einfach mit Rainer Maria Rilke, der dafür plädierte, die Fragen lieb zu haben, die Fragen zu leben. Immerhin das kann ich echt gut. Und Rainer Maria sagt, die Antworten kommen dann von ganz alleine. Damit ist er quasi der Schutzpatron dieses Buchs. Danke, Rainer Maria.
Frage Nummer 101. Wird alles gut?
Nein, und das ist auch okay so. Wir bekommen zur Geburt keinen Gutschein in die Hand gedrückt für ein Leben, in dem alles gut ist. Wenn du dieses Buch hörst, bist du allerdings vermutlich schon ziemlich nah dran an gut. Du kannst dir leisten, dieses Buch zu hören. Das können viele nicht. Deshalb kannst du trotzdem mal traurig sein oder auch längere Zeit schwer depressiv und alles dazwischen. Du kannst Sorgen haben, große oder kleine, dich belastet fühlen, krank, alleingelassen. Alles gut, was viele auf die Wie geht's dir Frage antworten, das gibt es im Leben nur in kleinen Momenten. Und manchmal verpassen wir die sogar. Schau doch gleich mal, wenn dieses Hörbuch zu Ende ist. Vielleicht war gerade ganz kurz einfach alles gut.
Danke.